Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ich wünsche uns allen, dass er auch heute zu uns spricht und ich hoffe, dass er mich gebrauchen kann dazu. Als ich die Predigt vorbereitet habe, war ich noch gestern Abend dran und da kam die Nachricht über den Angriff Israel, dass dann Drohnen, Flugkörper, Raketen und sonstiges unterwegs sind und in ein paar Stunden, warum haben wir die so lange gebraucht, weiß ich nicht, aber warum dann in Israel dann eben erreichen werden. Und währenddessen schrieb ich. Und dann fragt man sich, was machst du ja eigentlich? Also was kannst du jetzt noch, jetzt geschieht vielleicht etwas wirklich Außerordentliches, Gefährliches, Schlimmes. Das hat eine andere Qualität, als was in den vergangenen Jahren immer der Fall war. Aber irgendwo fühlte ich mich doch seltsam bestärkt. Und bevor wir jetzt in die Predigt einsteigen, möchte ich euch noch einmal versichern, was der Herr gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ihr von Kriegsgeschrei hört, dann erschreckt nicht. Denn das ist noch nicht das Ende. Wir sollen und wir brauchen uns nicht erschrecken. Und wenn wir jetzt in die Predigt kommen, dann lasst uns doch das Johannesevangelium aufschlagen, Kapitel 21. Das ist das letzte Kapitel im Evangelium. Und da geht es ja so los, dass die Jünger wieder fischen gehen, auf die Initiative von Petrus hin. Sie fischen und fischen, eine altbekannte Situation, sie fangen nichts. Und dann kommt Jesus ans Ufer, ruft zu ihnen rüber, sie erkennen ihn nicht sofort, aber irgendwann schon. Habt ihr denn was zu essen? Nein, wir haben nichts zu essen. Dann müsst ihr auf der anderen Seite fischen, dann fangt ihr was. Sie gehorchen und fangen jede Menge und erkennen ihn dann. Und Petrus stürzt sich ins Wasser und will zu seinem Herrn kommen und kommt an Land. Und da hat Jesus schon das Frühstück vorbereitet. Da ist Brot und da sind Fische, sie setzen sich hin und essen. Und ab Vers 15 möchte ich dann lesen. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon Jona, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal, Simon Jona, liebst du mich? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragt er ihn, Simon Jona, hast du mich lieb? Da ward hier Petrus traurig, dass er ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Solches aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, welcher ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was aber soll dieser? Petrus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Daher kam das Gerede unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und doch hat Jesus nicht zu ihm gesagt, er sterbe nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Und das ist auch die Überschrift der Predigt, Folge du mir nach. Darüber möchte ich heute sprechen. Und es beginnt ja damit, dass Jesus in dieser Szene, also in diesem Kapitel, Simon fragt, er sagt, liebst du mich mehr als diese? Da kann man sich ja die Frage stellen, was bedeutet diese Frage eigentlich? Bedeutet es, liebst du mich mehr als die Jünger, die Gemeinschaft, die Welt, also mehr als alles andere? Oder ist deine Liebe zu mir größer als die Liebe der anderen zu mir? Also liebst du mehr als die anderen lieben? Beides ist ja möglich, beides kann es bedeuten. So oder so, es musste offenbar etwas bereinigt werden. Petrus sollte ein Bekenntnis ablegen. Er sollte erkennen, wo er zuvor vermessen und aber machtlos gewesen war. Es wird ihm so deutlich, denn er wird traurig. Dreimal fragt der Herr ihn, wir kennen das, es ist ja nichts Besonderes, im Grunde nichts Besonderes mehr, wir wissen, was da steht, wir wissen, dass zuvor Petrus ihn dreimal verleugnet hat und Jesus fragt ihn dreimal. Wenn wir in den Grundtext schauen, dann sehen wir, dass dann unterschiedliche Begriffe benutzt werden für Liebe und Liebhaben und dass Jesus den einen Begriff benutzt und den höheren Begriff und Petrus den niederen. Es gibt Leute, die sagen, das ist egal, es wird synonym gebraucht. Andere sagen, es hat durchaus eine Bedeutung. Das lassen wir mal dahingestellt. Im Ergebnis ist es aber so, dass Petrus erkennt, dass er versagt hat und dass Jesus ihm das auch verdeutlicht durch die dreifache Frage. Aber der Herr gibt ihm auch Vergebung. Und nicht mehr als das, er setzt ihn auch wieder ein. Er sagt zu ihm, ich kann dich trotzdem gebrauchen, ich will dich gebrauchen. Und das, was du damals nicht konntest, nämlich doch wirklich das für mich leiden und sterben, das wirst du können und du wirst es tun. Und dein Tod wird mich verherrlichen. Petrus wird also sozusagen wiederhergestellt. Und dann Petrus, kriegt gerade gesagt, folge mir nach. Was macht er? Er dreht sich um stattdessen und sieht Johannes. Und er fragt dann, was wird aber mit diesem geschehen? Was ist mit dem? Der läuft uns ja auch nach, sozusagen. Also wird er auch ein Märtyrer werden oder wird er verschont werden? Was soll aus ihm werden? Und Jesus sagt, dass dies allein seine Sache ist, also Jesus Sache ist. Petrus soll nicht über das Hätte und Könnte eines anderen nachdenken, sondern zuallererst selbst glauben, selbst nachfolgen, selbst gehorsam sein. Er soll sich nicht ablenken lassen von seinem Auftrag. Er soll Jesus zutrauen, dass er selber am besten weiß, was mit Johannes wird. Er soll sich nicht ablenken lassen, nicht auf die Umstände schauen. Damals auf dem Wasser hat sich Petrus auch von den Umständen ablenken lassen. Da lief er schon auf dem Wasser, ihr erinnert euch. Und dann sieht er nicht mehr auf Jesus, sondern auf die Wellen und auf den Sturm und auf das Wasser. Und dann gelingt eben doch nicht, was er wollte. Und das ist ja aufgeschrieben, nicht nur für Petrus, sondern es ist ja für uns aufgeschrieben. Jesus sagt ja nicht nur zu Petrus, folge du mir nach, sondern er sagt das ja zu einem jedem von uns. Und der Satz hat es in sich. Er fordert Nachfolge. Die Frage ist, wem soll ich nachfolgen? Jesus. Und wer soll das tun? Jeder, du und ich. Also folge du mir nach, je nachdem, wie man es betonen will. Ja, und dann kommen wir zur Nachfolge, zur Last der Nachfolge. Nachfolge ist ja nicht einfach irgendwas. Nachfolge ist ja nicht, ich gehe zum Gottesdienst, dort folge ich nach. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter, mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter, mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, nicht aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Später im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, sagt er, will mir jemand nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie finden. Und viel später schreibt Petrus im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Also die Nachfolge wird nicht als Spaziergang beschrieben. Sie wird schon beschrieben als dass man das Bild nicht gut verstehen kann, Fußstapfen folgen, also genau die Fußstapfen meines Vordermannes soll ich wieder treffen, wenn ich gehe. Soll ich daneben treten? Sondern ich soll sozusagen möglichst genau diesen Spuren folgen, keine eigenen Spuren machen. Es ist also keine Sache, von der wir erwarten dürfen, dass sie besonders leicht ist. Und jeder, der in der Nachfolge lebt, der wird schon erlebt haben, dass es nicht immer leicht ist. Dass man verspottet wird, dass man nicht ernst genommen wird, dass man vielleicht auch Nachteile schon hatte. Wir reden jetzt nur von Deutschland, ja? Dass man Nachteile hatte von seinem Glauben, dass man vielleicht nicht mitgerannt ist mit allen Dingen, dass man eben im Beruf nicht weiterkam oder in der Schule von den Lehrern benachteiligt wurde, dass man nicht so viele Freunde hat als Kind, weil man eben nicht mit allen Dingen mitreden kann. Man hat nicht alle Sendungen geguckt, weil die Eltern das nicht wollen, dass man sich jeden Schrott anguckt, der im Fernsehen so läuft. Und das sind geringe Dinge. Grete hat wie oft Petitionen dabei für Geschwister, denen es wirklich schlecht ging, die wirklich durch die Nachfolge leiden. Also die Nachfolge ist schwer. Kann für die einen mehr, für die anderen weniger, aber sie ist grundsätzlich schwer. Sie ist eine Bürde. Sie ist eine Bürde, die uns belasten kann. Und doch ist die Last doch auch leicht. Jesus sagt es selbst. Im gleichen Evangelium, Matthäus 11, da sagt er die bekannten Worte: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid. Also er lädt sie ein, alle Menschen. So will ich euch erquicken. Nehmet auf euch, die Erquickung ist folgendes: Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, was denn nun? Wir haben doch gerade gesprochen von Verfolgung, von Nachteilen, von Spott und Hohn. Und doch ist es leicht. Was ist eigentlich ein Joch? Wer ist landwirtschaftlich irgendwie aufgewachsen? Wer weiß, was ein Joch ist? Bitte? Genau, es gibt eine Form für Menschen ein Joch, das ist so eine Stange und da kann man links und rechts einen Eimer oder irgendeine Last dran tragen und es erleichtert das Tragen im Übrigen. Ne? Also im Ursprung ist es eine Erleichterung, eine Arbeitserleichterung. Oder für Tiere eben, ne? Das ist ja auch eine Erfindung, die gemacht wurde, damit die Tiere mehr pflügen können, mehr arbeiten können. Das ist also auch für die Tiere eine Arbeitserleichterung gewesen. Und heute ist es eher ein, im übertragenen Sinn, ein Symbol für Fremdherrschaft. Irgendjemand herrscht über mich. Und dann kommen wir, wieso sagt Jesus hier, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht? Wie kann er das sagen, wenn er anderswo darüber spricht, er bringt das Schwert, er bringt Uneinheit, er bringt Streit und er bringt Verfolgung, das Ganze im Volk bringt Verfolgung mit sich und Ungemach und vielleicht sogar den Tod. Siehe Petrus. Wie kann er das sagen? Wenn wir sein Joch auf uns nehmen und von ihm lernen, werden wir also Ruhe finden sogar, sagt er, für unsere Seelen. Und was ist die Unruhe unserer Seelen, habe ich mich dann gefragt. Was macht uns denn so unruhig? Wir sind doch irgendwie, vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, aber manchmal hat man so, ist so Friedlosigkeit in einem und auch vielleicht Freudlosigkeit. Oftmals, obwohl wir eigentlich Anlass hätten, uns so zufrieden zu sein, sind wir es nicht. Und da fragt man sich, was fehlt eigentlich im Herzen? Oder was ist falsch im Herzen? Da gibt es doch diese ganzen Dinge, ich rede mal von meinem Leben. In meinem Leben gibt es so die ganzen Dinge, die mir sagen, da stimmt was nicht. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Irgendwas müsste anders sein. Jenes müsste ich tun, anderes müsste ich lassen. Auch der Nächste müsste anders sein. Alles, die ganze Welt müsste anders sein. Und dazu müssen wir jetzt nochmal lesen. Jesus sagt, mein Joch, meine Last ist leicht. Nicht das Joch eines anderen, nicht die Last eines anderen. Und kann es sein, dass wir oft einfach die falsche Last tragen? die schwere Lasten, die wir uns selbst aufgebürdet haben, oder uns aufgebürdet wurden, durch Kindheit, durch Jugend, durch Prägung, also diese ganzen Dinge, die in der Vergangenheit liegen, die wir mit uns rumschleppen, trotz Bekehrung. Habt ihr alles abgelegt, was euch belastet aus der Vergangenheit? Gibt's, oder kommen so Dinge auf, die immer wieder euch triggern? Ihr erlebt irgendwas und es erinnert euch an Dinge in der Vergangenheit, was euch belastet, was nicht gut war, was immer noch weh tut. Gibt's das?
Ja.
Sollte mich wundern, wenn nicht. Ich glaube, es ist einfach so. Wir leben einfach so. Das Elternbild ja auch. Ne? Was haben die Eltern prägen, haben uns geprägt und wir prägen unsere Kinder. Habt ihr euch schon mal gesagt, ich will es anders machen? Manchen Dingen. Vielleicht. Ich bestimmt. Nicht, dass ich meinen Eltern viel vorzuwerfen hätte, aber sie haben immer ihre Fehler gemacht und diese Fehler waren genauso prägend für mich wie die guten Dinge, die sie gemacht haben. Das schleppt man vielleicht mit sich rum. Manch einer hat ganz furchtbare Erfahrungen mit seinen Eltern gemacht. Und wenn ich dann von Gott dem Vater rede, sagt er, ich bedanke mich. Geh mir weg damit, mit einem Vater. Ich brauche keinen Vater. Ich habe nie einen gehabt, ich brauche keinen. Auch das Selbstbild, das sich daraus geformt hat, wie nehme ich mich selber wahr? Denke ich, fühle ich mich, manche haben ja übersteigertes Selbstbewusstsein, andere wiederum nicht. Andere sind vielleicht eher so, dass sie sich selbst als wertlos fühlen, egal was sie tun und was sie erreichen. Vielleicht hast du Ablehnung erfahren. Das beschäftigt dich bis heute noch. Und du hast dann Ersatz gefunden für die Bedürfnisse, die du eigentlich hast. Hast schlechte Gewohnheiten angenommen, bist in ungute Bindungen gegangen, vielleicht in Süchte. Irgendwas, was Last auf dich gelegt hat. Es gibt so ein Bild, ich habe es leider nicht mehr gefunden. Fand ich schade, ich hätte sonst erstmals in meinem Prediger-Dasein mal ein Bild an die Wand geworfen. Hier, aber vielleicht ein andermal. Und dieses Bild, ist so ein Evangelisationscomic. Und da sieht man so einen jungen Mann, schwarz-weiß gezeichnet, der schleppt einen Sack einen Berg hoch und betet währenddessen. Ne, dass Jesus ihm die Last doch nehmen möge, all das, was ihm, die ganze Schuld und das Versagen und die Ängste und die Sorgen, alles möge doch Jesus eben geben. Und man sieht, wie er bis zum Fuß des Kreuzes kommt, den Sack dort dann hinlegt und nochmal betet, danke Herr, dass du mich erlöst hast und sagt Amen. Und dann nimmt er den Sack wieder auf seine Schulter und geht den Weg wieder zurück. Er hat sie eben nicht da gelassen. Da sieht man auch so ein Fragezeichen, so in Form von einer Sprechblase vom Kreuz herkommen. Was machst du hier eigentlich? Ne? Was soll das? Kann es sein, dass das öfter mal so ist? Das ist die Last, die wir uns selbst irgendwie auferlegt haben. Aber auch im Geistlichen kann es eine falsche Last geben. Wieder mit Matthäus Evangelium, Kapitel 23. Da spricht Jesus zum Volk und zu seinen Jüngern. Und da sagt er, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken tut nicht. Denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden aber schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie selbst aber wollen nicht einen Finger krumm machen. Und in der Apostelgeschichte, das ist Apostelkonzil, da geht es ja darum, wie die Heidenchristen leben sollen. Da heißt es im Kapitel 15, was versucht ihr nun Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger leget, welches weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Galater, für die Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Also auch in der Gemeinde, auch im Glauben kann es passieren, dass andere aufstehen und Lasten auferlegen wollen, die nicht nötig sind. Die uns eher vom Eigentlichen wegnehmen. Die Regeln aufstellen, die wir nirgendwo finden können. Aber nur so ist es richtig. Und wehe, du machst es nicht. Und natürlich, auch nach der Bekehrung, nachdem du diese Last mit dir schleppst aus deiner alten Zeit, aus deinem alten Leben und vielleicht noch nicht abgelegt hast, du immer noch bestimmte Dinge nicht lassen kannst, immer noch bestimmte Dinge reinfällst, kannst du noch Last hinzutun, indem du auch jetzt krumme Wege gehst, zusammen mit anderen aus der Welt. Bei der Arbeit, im Verein, wenn du in einem Verein bist, beim Hobby oder keine Ahnung was, oder bei Freunden, Bekannten, Nachbarschaft. Und dann sagst du, das machen doch alle. Das machen doch alle, ist gar kein Problem. Ich mache das auch. Ich weiß, dass es nicht richtig ist. Such dir, vielleicht habt ihr ein Beispiel selber im Kopf, das braucht ihr natürlich jetzt nicht sagen, aber das machen doch alle. Alle geben bei der Steuererklärung irgendwas an, was nicht ganz stimmt. Machen doch alle. Ich wäre ja schön dumm, wenn ich es nicht machen würde. Der wird es dann so genau nehmen. Oder wenn ich das jetzt nicht tue, wenn ich jetzt nicht daran teilnehme, dann verpasse ich ja was. Also mache ich das. Das war nicht ganz in Ordnung und in der Gemeinde kann ich es auch nicht sagen, aber ich verpasse ja was. Ich werde immer vergessen, ich nehme, was mir fehlt. Dabei sagt die Schrift im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott spricht, ich will in ihnen wohnen, unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt kein Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Und ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Also die Nachfolge gehört auch, dass man erkennbar ist als Nachfolger. Nicht sich so reinmischt irgendwie. Das ist gar, wenn jetzt zwei sich unterhalten über dich und sie überhaupt keinen Unterschied erkennen zu anderen, bei der Arbeit, im Verein oder sonst wo, weiß ich nicht, dann gehst du doch diese Wege. Aber du lädst dir auch weiter eine Last auf. Und so türmst du Last auf Last. Und wir kommen hier immer wieder und sagen, Herr, vergib mir meine Schuld, sei mir Sünder gnädig, was ja richtig ist. Aber du türmst Last auf Last. Und was ist nun an seiner Last anders? Warum ist sie leicht? Ich denke, sie ist nur deswegen leicht, weil ich sie eintauschen kann gegen meine alte und falsche Last, die ich mit mir schleppe, seit vielen, vielen Jahren vielleicht. Seine Last muss anstelle einer anderen Last gelegt werden. Sonst wird es nicht leicht. Das heißt nicht, dass wir keine Mühsal, wie gesagt, und keine Arbeit und keine Ablehnung in der Welt erleben werden, nur weil wir jetzt seine Last haben und das andere nicht mehr haben. Es heißt aber, weil ich die alte Last, die falsche Last, endlich abgelegt habe, die durch mich und durch andere entstanden ist, kann das Leben trotz dieser Welt mit Freude unterlegt sein. Obwohl wir Grund zu Trübsal im Grunde ja haben, so wie wenn wir um uns herum schauen, können wir uns trotzdem freuen lernen. Und kann ich denn das alte Joch gegen nichts eintauschen? Also einfach die alte Last fallen lassen und das neue nicht aufnehmen? Könnte man ja fragen. Also gar kein Joch tragen, ist das überhaupt möglich? Das ist nicht möglich. In Römer 6 lesen wir, wisset ihr nicht, wenn ihr euch als Knechte hingebet, ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Und im Johannes-Evangelium Kapitel 8 lesen wir, Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Einem Herrn muss ich dienen. Ich kann nicht einem Herrn dienen. Es gibt keinen, das haben wir schon oft gesagt, es gibt keinen neutralen Boden, wo man sagen kann, da halte ich mich jetzt auf, ich bin weder bei der einen Seite noch bei der anderen Seite. Das funktioniert nicht. Wenn der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich, dann ist das absolut. Entweder gehe ich diesen Weg und nur so komme ich zum Vater, oder ich gehe ihn eben nicht. Und wenn ich ihn eben nicht gehe, dann bin ich der Knecht der Sünde. Dann trage ich ein fremdes Joch und eine fremde Last hängt an mir. Und dann ist es eben nicht leicht und dann werde ich keinen Frieden haben. Und wir sollen Jesus nachfolgen. Wir haben über die Nachfolge gesprochen. Jetzt geht es darum, wem sollen wir nachfolgen? Jesus. Er werdet ihr sagen, natürlich folgen wir Jesus nach. Selbstverständlich. Ist doch ganz klar. Niemand opfert hier den Baal. Richtig? Hoffe ich? Gut. Ich will auch niemandem, der sich wiedergeborener Christ nennt, nachsagen, dass er bewusst Jesus nicht nachfolgt. Klar, ich weiß, dass wir auch sündigen, aber bewusst ihm nicht nachfolgen, also ihn bewusst ablehnen, will ich niemandem nachsagen. Aber ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Wiederum das Matthäus-Evangelium, Kapitel 24, da warnt uns Jesus und sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ich habe ja nun auch schon einige Christen in meiner Zeit als Christ kennengelernt. Und da gewinnt man den Eindruck, dass einige zunächst einmal ihrer eigenen Denomination glauben. Sie sagen nicht, ich bin Christ, sondern sie sagen, ich bin Baptist, ich bin Lutheraner, Pfingstler, Brüdergemeindler, Katholik oder was ihr wollt. Als sei das das zentrale Merkmal. Das ist meine Natur. Und natürlich kenne ich dann auch all die Verfehlungen der anderen Richtungen, die eigenen blende ich aber aus oder will darüber auch nicht sprechen. Sind wir denn gerufen worden, tausende verschiedene Gemeindeformen zu errichten? Nein, das sind wir nicht. Im 1. Korintherbrief lesen wir, ist Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Seid ihr auf das Paulusnamen getauft? Wir haben einen Herrn, eine Taufe und einen Leib. Und dass es so viele Glaubensrichtungen gibt, die natürlich auch zum Teil in schweren Irrtümern stecken, ist eine große Tragik und ein Versagen der Christenheit. Und hier muss man natürlich auch zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden. Und natürlich kann man sich auch darüber streiten, was wichtig und was unwichtig ist. Aber wenn mir ein Punkt so wichtig erscheint, dass damit das Evangelium steht oder fällt, dann kann ich natürlich keine Kompromisse machen. Aber muss ich nicht wenigstens die Dinge als wahr anerkennen, die auch in meiner Theologie wahr sind? Sind Glaubensgeschwister nicht Glaubensgeschwister, auch wenn sie bestimmte Irrtümer haben? Ich rede hier nicht von Sekten. Natürlich nicht. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass man sich so ein bisschen über den Wolken schweben sieht in bestimmten Richtungen und die Nase zu hoch trägt. Kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, mit jemandem Gebetsgemeinschaft zu haben und das Abendmahl zu nehmen? Dann sollte ich vielleicht zunächst mal das Verbindende suchen. Wie will ich ihn sonst gewinnen? Das nächste, folge ich populären Predigern nach? Da gibt es ja genug von. Könnt ihr mal googeln. Fernsehprediger. Was Bruder XY sagt, kann nicht falsch sein. Diese Vollmacht, diese gewaltigen Worte, so viele hängen ihm an. Greift es sich dann persönlich an, wenn ein anderer ihn kritisiert? Musst du ihn dann verteidigen? Musst du quasi für ihn evangelisieren? Hör dir ihn doch mal an, wie der beten kann, wie der gesalbt ist, wie er die Bibel auslegt. Wehe den Ungläubigen, der eine Frage dazu hat. Die Kritiklosigkeit bei bestimmten prominenten Predigern lässt Schlimmes ahnen. Und noch ein letztes dazu. Folgst du deinen eigenen Erfahrungen eher als Jesus? Ist es so, dass du, was du erlebt hast, mit Menschen und Gott bestimmt ist zu deiner Nachfolge? Was du nicht erlebt hast, kannst du dir nicht vorstellen. Und das ist eben immer bildlich zu sehen. Oder du hast etwas Bestimmtes erlebt in einer bestimmten Situation und erhebst dies zur Allgemeinverbindlichkeit für alle und baust ein neues Joch. All diese Dinge sind eben nicht Christus nachfolgen. Dann kann man sich fragen, was ist Christus nachfolgen? Die wirklich wahre Richtschnur ist das Buch selber, die Schrift selber. Natürlich müssen wir darüber reden, wie was zu verstehen ist. Aber die Gefahr, dass wir stattdessen einer bestimmten Religion, einer bestimmten Richtung anhängen oder bestimmten Einzelpredigern oder auch uns selbst, ist einfach sehr groß. Und deswegen müssen wir sehen, dass müssen wir natürlich mit uns immer korrigieren lassen. Da müssen wir bereit sein, Neues dazu zu lernen und zu prüfen natürlich auch. Nicht kritiklos irgendwas über sich ergehen zu lassen, aber auch bereit sein, den eigenen Standpunkt zu überdenken. Und nicht sagen, nein, was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Dann folge ich Christus nicht mehr nach, sondern irgendwie ist meine Nachfolge dann schief. Laufe ich neben der Spur. Ich trete nicht mehr in diese Stapfen hinein, sondern mache eigene Stapfen. Und dann sagt er ja natürlich noch, folge du mir nach. Nachfolge ist höchst persönlich. Du selbst oder ich selbst muss nachfolgen, das kann keiner für mich erledigen. Keiner kann für mich glauben, keiner kann für mich meine Last tragen, die der Herr mir gibt. Das hat nichts damit zu tun, dass wir einander die Lasten tragen sollen. Da geht es um die Beschwernisse des Lebens, dass wir uns helfen, dass wir uns beistehen, dass wir uns Trost zusprechen, dass wir uns auch ermutigen und ermahnen. Das ist damit nicht gemeint, sondern das, was der Herr mir gegeben hat, das kann ich nicht dir geben. Das muss ich tragen. Das sagen wir auch immer wieder unseren Kindern. Gott hat keine Enkel, nur Kinder. Du musst selbst glauben, du musst selbst nachfolgen. Und es reicht dabei nun leider nicht aus, einfach dabei zu sein. Dabei sein ist eben nicht alles. Das, was du tun sollst oder wo du sein sollst, das musst du persönlich eben machen. Das kann vermeintlich Großes oder vermeintlich Kleines sein. Ich sage vermeintlich. Denn wie oft ist unser Blick verstellt darauf, was wirklich wichtig ist und was nicht ganz so wichtig ist. Nehmen wir mal das Gleichnis von den Talenten, den Fünfen, den Zweien, dem einen Talent. Das kennt ihr auch, das kennt man aus der Kinderstunde. Oder auch Nicht-Christen kennen oftmals dieses Gleichnis. Ihr wisst ja, da ein Hausvater will in ein fremdes Land gehen und er hat drei Knechte, die ruft er zu sich. Dem Tüchtigsten gibt er 5 Talente. Das ist eine enorme Summe Geld. Und er sagt, wirtschafte damit, bis ich wiederkomme. Und der Herr kannte den Knecht und er behielt recht, der Knecht verdoppelt das Kapital. Und bei der Wiederkehr des Herrn wird eben dieser Knecht gelobt und belohnt. Recht so, du treuer Knecht. Aber der Zweite, der hatte ja gar nicht so viel erhalten wie der Erste. Der konnte ja gar nicht so viel Gewinn machen, wie der Erste es geschafft hat. Im Verhältnis aber schon. Auch er verdoppelt. Auch er hört die lieblichen Worte, geh ein in deines Herrn Freude. Ohne Unterschied. Er hat nach seinen Möglichkeiten das Gleiche erreicht. Und wir wissen natürlich auch, wie es weitergeht. Der Dritte ist ein böser Knecht. Es nützt ihm nichts, als Knecht zu gelten und zum Haushalt zu gehören übrigens. Einfach dabei zu sein, nützt ihm gar nichts. Ich weiß, dass du der Herr bist. Ich wollte dir nur nicht nachfolgen. Ich hatte so viel anderes zu tun. Mein selbstgewählter Dienst sah anders aus. Hat ihm nichts gebracht. Wenn er, sagen wir mal hypothetisch, mit dem einen Talent losgezogen wäre, wie seine Mitknechte, und gewirtschaftet hätte, und er hätte dann aus einem 2 gemacht, dann hätte er auch gehört, ich bin überzeugt, du guter und treuer Knecht. Auch wenn es nur 1,5 Talente gewesen wären. Ich bin mir sicher, auch dann. Der Hausherr in diesem Gleichnis hätte sich ja sogar mit den Zinsen für diese Talente zufrieden gegeben. Sicherlich hätte der Knecht Ärger und Strafe bekommen, statt Lob, aber nicht die Verdammnis. Dieser Knecht wollte einfach gar nicht. Er wollte nur da sein. Er wollte nicht einmal das Geringste tun. Und der Status Knecht dieses Hausvaters hatte dann keinen Wert für ihn, weil er eben nicht wie ein Knecht gelebt hat. Er war nur da. Stellte sich regelmäßig bei den Mahlzeiten an, aber er war einfach nur da. Er hat aber nicht das gemacht, was er sollte. Er hat nicht nachgefolgt. Er hat seine persönliche Nachfolge nicht wahrgenommen. Nicht ohne Grund kennen wir den Begriff Namenschristen. Das sind ja durchaus auch die, die nicht wirklich nachfolgen. Die sagen, wenn man sie fragt, ja, ich bin getauft, ich bin konfirmiert oder ich bin groß getauft, glaubensgetauft, aber ich lebe nicht so. Das ist nicht meins. Ich bin sehr enttäuscht worden und ich weiß es nicht. Die sind vom Status her Knechte, aber es bringt ihnen nichts, es nützt ihnen gar nichts. Denn sie folgen nicht nach. Sie sagen, Jesus, ja, gerne, klar, gerettet, super. Nachfolgen soll ich wer anders, ich mach's nicht. Ich mache was anderes. Aber es heißt, folge du mir nach. Und wie ich es auch betone, hat es eine bestimmte Botschaft. Ich sage, folge du mir nach, dann muss ich anerkennen, dass es ohne Nachfolge einfach nicht geht. Glaube ohne Werke, ohne Gehorsam, ohne den Lebensstil, der uns auferlegt ist, ist tot. Er bringt nichts. Das Nachfolgen in den Fußstapfen kann mühselig sein, beschwerlich, schmerzhaft. Mit Rückschlägen gespickt kann es auch sein. Aber wir haben keine andere Möglichkeit. Jenseits des Pfades ist der Tod. Und nur auf diesem schmalen Pfad, den Jesus ausgetreten hat, ist das Leben. Wenn ich betone, folge du mir nach, Jesus steht in der Mitte des Lebens. Er muss auf dem Thron sitzen. Er darf nicht nur dabei stehen sollen. Er ist nicht der automatische Sündenvergeber zum Mitnehmen. Das wird so nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Er hat sich für uns befreit und nicht für uns selbst. Er hat uns befreit für sich, damit wir ihm dienen, damit wir ihm gehorchen, damit wir sein Eigentum sind. Er hat uns nicht befreit, damit wir machen, was wir wollen. Und dann noch die Betonung, folge du mir nach, wie ich schon eben gesagt, es ist höchst persönlich gemeint. Egal, ob ich reich oder arm bin, stark oder schwach, klug oder nicht, ich muss selber nachfolgen. Ich soll mich nicht umschauen, ob andere es besser oder schlechter haben. Ob jemand mehr oder weniger bekommen hat. Mehr Gaben oder mehr Fähigkeiten, wie man besonders gut singen kann, wie man gut malen kann, ob jemand gut reden kann, ob jemand ein dickes Bankkonto hat oder so. Sondern ich soll auf Jesus schauen. Der souveräne Gott hat dir gegeben, was er als richtig ansah. Hadere nicht damit und überhebe dich auch nicht. Folge du ihm nach, auch wenn andere nicht mehr wollen, denn nur dort ist Heil zu finden. Wenn du immer noch die alte Last mit dir rumschleppst, um dann darum, dass Nachfolgen so schwer ist, das sage ich jetzt auch mir, denn ich habe im Laufe der letzten Wochen leider erkennen müssen, dass das immer noch so ist bei mir, dass ich durchaus auch alte Lasten mit mir rumschleppe, dann geh auf die Knie. Bitte ihn, dass er dir die Last doch endlich nimmt. Und lass es auch zu. Halt sie dann auch noch fest, wenn du darum bittest. Also ein paar liebgewordene Eigenheiten, liebgewordene Angewohnheiten und ähnliches, die du vielleicht doch nicht lassen willst. Das gehört mit dazu. Du musst es auch dir nehmen lassen. Ob durch andere Geschwister, der Seelsorge oder auch ganz wundersam, so wie er will. Aber unsere Bereitschaft, dass wir wirklich das Alte loslassen und die neue Last wirklich tragen zu können, die dann auch leicht ist und die uns Frieden gibt, das müssen wir wollen, aber es kann schwer sein. Alte Verletzungen, alte Ängste, alte Scham, all das kann uns abhalten, soll uns aber nicht abhalten. Für jeden gilt die Einladung und für jeden gibt es diesen Weg, den Jesus gezeichnet hat. Und wenn du nun erkannt hast, dass das, was eigentlich schon hätte allerdings ausgekehrt werden müssen, dass du das auch loslassen musst, dann bitte den Herrn, damit du endlich Frieden haben kannst. Amen.